Und der junge Mann deutet auf Napoleon und sagt, er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Oh, Entschuldigung, sagt der General, ich wusste nichts von Ihrer Beförderung. Konnte er auch nicht. Denn äußerlich betrachtet war der junge Mann immer noch ein Rekrut. Für das bloße Auge war er nicht als Offizier erkennbar. Er hatte noch seine graue Uniform an, seine relativ unerfahrenen Gesichtszüge, aber in seiner Stellung, in seiner rechtlichen Position hatte sich alles verändert. Er war jetzt wirklich Rittmeister mit allen Rechten, die dazugehören. Und diese Veränderung stützte sich auf eine einzige Tatsache. Er hat es gesagt. Er, dessen Wort das entscheidende Gewicht hatte, nämlich Napoleon selbst. So geht es einem Menschen, wenn er Christ wird. Äußerlich ändert sich zunächst nicht sehr viel. Er ist kaum von dem Menschen zu unterscheiden, der er vorher war. Aber in der wichtigsten Frage, in seiner Stellung vor Gott, hat sich die Situation des Christen grundlegend verändert. Er ist jetzt Gottes Kind. Jesus hat ihn freigesprochen von seiner Schuld. Und wenn einer sagen würde, ja, was willst du denn hier unter den Christen? Dann kann der Christ sich darauf berufen und kann sagen, er hat es gesagt. Er, dessen Wort das entscheidende Gewicht hatte, Jesus Christus selbst. Er hat mich freigesprochen von meiner Schuld, die mich von Gott trennte. Er hat mich versöhnt mit Gott. Und dadurch, dass ich an ihn glaube, darf ich jetzt auch dazugehören. Wie viele ihn aber aufnahmen, heißt es im Johannesevangelium, denen gab er die Macht, oder man könnte auch sagen, das Recht, Gottes Kinder zu werden. Er hat es gesagt. So, und das ist nun ein Grund, wenn auch keine Entschuldigung, aber ein Grund dafür, warum wir Christen uns manchmal äußerlich noch so wenig von Nichtchristen unterscheiden. Wir kommen aus derselben Welt. Und dadurch, dass wir jetzt Gottes Kinder sind, hat sich zwar die wichtigste Wirklichkeit unseres Lebens verändert, nämlich unsere Beziehung zu Gott. Wir sind versöhnt mit dem, der uns geschaffen hat. Wir haben die Zusage, dass wir die Ewigkeit bei ihm in seinem Reich verbringen dürfen. Er ist unser Vater. Er hat die Verantwortung für unser Leben übernommen. Die wichtigste Sache in unserem Leben hat sich geändert. Aber sehr vieles an uns und in uns erinnert noch an das alte Leben. So wie die alte graue Uniform des Rekruten. Wir tragen noch viele der alten Macken mit uns herum. Und das wird dann oft von Leuten, denen unser Christsein unbequem ist, auch entsprechend ausgeschlachtet. Dass sie sagen, du willst Christ sein und machst noch das und bist noch so und dir unterläuft noch das. Verstehen Sie, das ist nicht verwunderlich. Der Rekrut war äußerlich noch ein Rekrut. Obwohl er wirklich ein Garderittmeister gewesen ist. Und so ist es mit uns. Wir dürfen zu Jesus Christus gehören, wenn wir an ihn glauben. Aber wir leben noch in dieser Spannung zwischen unserer neuen Stellung und den Kennzeichen unseres alten Lebens. Und die Bibel redet sehr nüchtern über diesen Befund. Sie sagt sehr deutlich, dass das so ist, und sie macht zugleich aber deutlich, es muss und es soll nicht dabei bleiben. Sondern der lebendige Gott, der an der entscheidenden Stelle unser Leben verändert hat, nämlich im Herzen, der uns die Einsicht gegeben hat, dass wir vor Gott als Sünder dastehen, dass wir Vergebung brauchen, der uns die Augen dafür geöffnet hat, dass Jesus Christus auch für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Derselbe Gott, der uns an der entscheidenden Stelle verändert hat, der will auch nach und nach die anderen Lebensbereiche ordnen, neu gestalten, prägen, verändern. Ja, das will er tun, so dass wir immer mehr seinem Wesen entsprechen. Und dafür hat ja Paulus auch gebetet, in dem Gebet, das unserem Predigtext unmittelbar vorangeht. Das haben wir letztes und vorletztes Mal gesehen. Epheser 3, Vers 14 bis 21. Da betete Petrus in Vers 17 darum, dass Christus immer mehr in unserem Herzen wohnt. Das heißt, dass er unser Lebenshaus immer mehr gestaltet, sodass es seinem Wesen entspricht. Und da betete Paulus in Kapitel 3, Vers 19 darum, dass wir immer mehr hinwachsen zu der Gottesfülle, wie es da hieß. Das heißt, dass wir Gott immer ähnlicher werden. Jawohl, wir Gott immer ähnlicher. Kaum vorstellbar, aber darum betet Paulus. Und nun ist es Gottes Sache, die Gebete zu erhören. Und er will das auch tun, wenn wir ihn darum beten. Aber die Frage an uns ist nun, wie können wir das in die Praxis umsetzen? Gottes Sache ist es, das Gebet zu hören. Gottes Sache ist es, weiter an unserem Leben zu arbeiten. Aber er bezieht uns damit ein. Wie kann das nun in der Praxis gelingen? Und darum geht es ab Kapitel 4. in unserer Predigtreihe. Wir können also mit Fug und Recht sagen, heute beginnt in unserer Predigtreihe die zweite Halbzeit. Und damit haben wir schon ein ganzes Stück geschafft. Wir haben die erste Halbzeit des Epheserbriefes schon miteinander durchgearbeitet in den letzten Wochen und Monaten. Und wer einiges verpasst hat, der kann auf unserer Homepage bibeltage.de die Kassetten bzw. die MP3-Aufnahmen noch nachhören oder auch sich von Herrn Jürgens entsprechende Auszüge geben lassen. Die erste Halbzeit ist durch. Und heute beginnt mit Kapitel 4 die zweite Halbzeit des Epheserbriefes. Das ist nicht nur rechnerisch so, weil drei Kapitel geschafft sind und noch drei Kapitel vor uns liegen, sondern das ist inhaltlich so, dass heute ein ganz neuer Abschnitt anfängt, den man zu Recht als Epheserbrief Teil 2 bezeichnen kann. Heute beginnt Epheserbrief Teil 2. Wir hatten gesehen, der Teil 1 hat die Grundlagen der christlichen Lehre beschrieben. Was heißt es, Christ zu werden? Was bedeutet Erlösung? Was heißt Rettung? Was heißt Gnade? Welche Zukunft erwartet den Christen? Worin besteht dieser unerhörte Reichtum des Glaubens, den Gott jedem Christen schenkt? Deswegen hat man ja auch den Epheserbrief das Scheckbuch des Christen genannt, weil dieser Reichtum des Glaubens dort so großartig und klar dargestellt wird. Paulus hat in diesem ersten Teil erklärt, was die Grundlage der christlichen Gemeinde ist. Wie kommt es zu dieser ganz neuen Familie aus Juden und Heiden, die jetzt durch Christus in besonderer Weise miteinander verbunden sind? Und Paulus hatte diesen großartigen Überblick über die christliche Lehre dann abgeschlossen mit dem Gebet, das uns an den letzten beiden Sonntagen beschäftigt hat, wo er dafür betet, dass unser Glaube wächst und dass unser Leben immer konsequenter von Christus geprägt und gestaltet wird. Das war Teil 1. Und nachdem Paulus all dieses ausgeführt hat, was wir jetzt versucht haben, so in etwa 23 Predigten nachzuvollziehen, Schritt für Schritt ein bisschen auszuloten, nachdem Paulus das getan hat, legt er den Stift jetzt nicht aus der Hand, sondern er setzt nochmal neu an. Und er fragt sich, was brauchen Sie jetzt noch? Was muss ich Ihnen jetzt noch schreiben? Was ist jetzt noch wichtig in diesem Zusammenhang? Und so fügt er dann diesen Teil 2 hinzu, der heute beginnt, mit unserem Predigttext Kapitel 4. Und dieser Vers Kapitel 4, Vers 1, ist gleichsam die Überschrift für den gesamten zweiten Teil. Also der erste Vers, den Sie heute vor sich haben und der im Mittelpunkt unserer Betrachtung steht, ist nicht nur die Überschrift für unseren Text, nicht nur die Überschrift für das heute beginnende Kapitel 4, sondern die Überschrift für alles, was jetzt in den letzten drei Kapiteln des Epheserbriefes noch kommen wird. Und da beginnt Paulus so. Er sagt, so ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut und Sanftmut, in Geduld, einander ertragend, in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens. Das erste Wort ist schon wichtig. So, sagt Paulus. Martin Lloyd-Jones hat eine Predigt nur über dieses Wort gehalten. Das werde ich heute nicht tun, keine Sorge. Aber dieses Wort ist ganz wichtig, weil es die Klammer darstellt zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Man könnte übersetzen, also, im Englischen therefore. Deshalb, so nun, das ist nicht einfach ein Füllwort, sondern das ist die Klammer zwischen diesen beiden großen Teilen. So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr die Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen worden seid. Paulus sagt, weil Kapitel 1 bis 3 für euch persönlich gilt, weil das wahr ist, darum sollt ihr nun alles daran setzen, liebe Leute, dass auch euer gelebtes Leben von dieser Wahrheit bestimmt wird. Euer gelebtes Leben bis in den letzten Winkel, bis in den letzten Atemzug, bis in die letzte Faser hinein. Also Sie merken, in diesem Vers baut der Apostel Paulus jetzt die Brücke zwischen Teil 1 und Teil 2. Teil 1 beschrieb die neue Familie, die neue Gemeinde, die Gott auf so wunderbare Weise geschaffen hat. Teil 2 wird jetzt beschreiben die neuen Standards, die neuen Maßstäbe, die in dieser Familie gelten. Teil 1 beschrieb die biblische Lehre. Teil 2 sagt nun, wie das angewendet werden soll in den verschiedensten Lebensbereichen. In Teil 1 ging es um die Prinzipien, in Teil 2 geht es um die Praxis. Teil 1 schilderte die Theologie und entfaltete sie. Teil 2 beschreibt die konkreten Konsequenzen, die sich aus dieser Theologie ergeben. Teil 1 ist eine breite, differenzierte Unterweisung. Und Teil 2 enthält nun die Aufforderung, die sich aus dieser Unterweisung ergibt. Und deswegen fängt Paulus gleich mit diesem Wort ermahnen an. So ermahne ich euch. Nun, das ist im Griechischen ein ganz auffälliges Wort. Das kommt eigentlich aus dem Bereich der Seelsorge. ermahnen, das heißt auch ermuntern, das heißt nicht einfach so niederdrücken, sondern trösten, ermuntern, motivieren. Wenn man sich das Wort genauer anguckt, bedeutet es eigentlich, dass ich jemanden in meine Nähe rufe, um ihm gut zuzureden, um ihn zu ermutigen, um ihn in einer guten Weise aufzurütteln, ihn anzustacheln, ihn zu motivieren. Das ist so, als wenn der Trainer mitten im Spiel in einer kleinen Pause vielleicht den Spieler an die Seitenlinie ruft und ihm nochmal Instruktionen gibt, ihm nochmal Mut macht, ihm nochmal was erklärt, ihm dann vielleicht nochmal auf den Rücken schlägt und sagt, und nun los, Junge. So ist das gemeint. So ermahne ich euch nun, sagt Paulus, ich ermutige, ich will euch dringlich motivieren. Das signalisiert eine sehr starke innere Beteiligung dessen, der diese Ermahnung ausspricht. Und das ist ja wichtig, es geht ja um Gottes Standards. Paulus sagt, es ist auch ungemein wichtig, Leute, dass ihr das jetzt auch noch lest. Dass ihr nicht erschöpft den Epheserbrief nach der Lektüre des ersten Teils hier zur Seite legt, sondern dass ihr jetzt weitermacht, dass ihr jetzt seht, wohin das führen soll, worauf das zielt, wohin das drängt. Und dann fährt er fort und sagt, so ermahne ich euch nun, ich ermutige euch, ich, der Gefangene in dem Herrn. Paulus erinnert an dieser kritischen Stelle nochmal an seine persönliche Situation. Vielleicht erinnern Sie sich noch dran. Er hatte das in Kapitel 3, Vers 1 schon mal so genau so gesagt. Ich, Paulus, der Gefangene Christi. Und damit meint er eigentlich zweierlei. Er meint einmal, ich bin gefangen um Christi willen. Ich bin gefangen, weil ich predige. Ich bin inhaftiert wegen meines Glaubens. Aber das Wort, der Begriff, der da steht, heißt zugleich, ich bin der Gefangene von Christus. Das heißt, ich stehe unter seiner Regie. Auch die Politiker und auch die Militärs können nur tun, was er zulässt. Ich bin sein Gefangener. Er bestimmt über mein Leben. Er behält die Kontrolle. Und auch die Machthaber haben keine wirkliche Macht über mich. Ich bin immer noch der Gefangene in dem Herrn, immer noch der Gefangene Jesu Christi. Und zugleich zeigt diese Erinnerung an seine Gefängnissituation, Paulus schreibt ja aus dem Gefängnis, ja, zeigt zugleich, dass das etwas kosten kann, mit Jesus zu leben. Paulus macht damit gleichzeitig deutlich, Leute, wer zu Jesus gehört, der muss damit rechnen, dass es Konsequenzen gibt. Auch Konsequenzen, die uns nicht bequem erscheinen auf den ersten Blick. Das erinnert er nochmal durch den Hinweis auf seine eigene Gefangenschaft. Er sagt, Leute, ich schreibe das nicht am grünen Tisch. Ich weiß, wovon ich rede. Und liebe Leute, umso dringender möchte ich euch jetzt ermahnen, motivieren, ermutigen, aufrütteln. Wozu? Dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Das ist das große Ziel. Das steht über allem, was jetzt in den nächsten Kapiteln kommt. Dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Was meint Paulus, wenn er von Berufung spricht? Das ist eigentlich ganz einfach bei Paulus. Wenn Paulus von Berufung spricht, meint er damit den gesamten Vorgang, bei dem einer Christ wird. Und derjenige, der das Subjekt dieser Berufung ist, also der da aktiv ist, ist Gott. Gott ist derjenige, der beruft. Und dazu gehört, dass Gott uns von Ewigkeit her auserwählt. Dass Gott unsere Herzen durch sein Wort öffnet. Dass Gott uns von unserer Schuld überführt. Dass Gott uns zur Bekehrung führt. Dass er uns bereit macht, ihm zu glauben. Und dass er uns so in seine Familie als Gottes Kinder eingliedert. Das hängt alles mit dem Begriff Berufung zusammen. Wenn Paulus das verwendet, ist es in der Regel so gemeint. Und Paulus sagt jetzt den Leuten in Ephesus, ihr habt diese Berufung erfahren. Ihr durftet Christen werden. Die größte Karriere, die man auf dieser Erde machen kann, habt ihr gemacht. Das höchste Ziel, das man in dieser Welt erreichen kann, habt ihr erreicht. Ihr seid Gottes Kinder geworden. Und damit habt ihr eine Stellung erhalten, die ihr euch niemals hättet verdienen können, die ihr euch niemals hättet erarbeiten können. Ihr seid in einen Adelsstand erhoben worden, der euch von Geburt aus niemals zugänglich gewesen wäre. Vom Rekruten zum Rittmeister, das hat Gott mit euch getan. Er hat euch berufen. Und jetzt gilt das alte Wort Adel verpflichtet. Darum, weil ich euch in diesen Stand erhoben habe, sagt Gott, darum ermahne ich euch leidenschaftlich mit allem Nachdruck, zu dem ich fähig bin, sagt Gott durch Paulus, dass ihr dieser Berufung entsprechend nun auch würdig lebt. Und da steht im Griechischen eigentlich ein Wort, das man am besten übersetzen kann mit wandelt. In vielen alten Übersetzungen steht hier, dass ihr würdig wandelt. Und würdig wandeln bedeutet nicht mit einem weißen Stehkragen und durchgedrückten Knien steif durchs Leben zu gehen. Das hat nichts mit würdigem Wandel zu tun, sondern das meint hier etwas anderes. Also wandeln ist zunächst mal das Wort im Neuen Testament, das nach Alltag riecht. Wandeln, das meint unseren täglichen Lebensvollzug. Wandeln, da geht es um die Frage, wie gestalte ich meinen Alltag? Wie bewege ich mich an der Grasnarbe des ganz normalen Lebens? Wandeln, da geht es um die Frage, wie gehe ich um mit den tagtäglichen Herausforderungen, den großen und den kleinen, von Montag bis Sonntag. Und Sie werden merken, in den nächsten Wochen genau das sind die Themen der nächsten Kapitel. Wie bewähre ich mich als Christ im Alltag? Wie bewähre ich mich in der Gemeinde? Wie bewähre ich mich in der Familie? Wie bewähre ich mich in der Erziehung meiner Kinder? Oder von der Seite der Kinder aus, wie bewähre ich mich in der Erziehung meiner Eltern? Oder wie behandle ich meine Eltern richtig? Wie bewähre ich mich im Umgang mit meinen Untergebenen? Was bedeutet es, wenn ich als Christ einen Chef habe bei der Arbeit? Wie bewähre ich mich in den Auseinandersetzungen, die sich daraus ergeben, dass ich Christ bin und mich in der Öffentlichkeit dazu bekenne? Verstehen Sie, wie soll es laufen an der Grasnarbe der Realität? Das sind die Themen der nächsten Abschnitte und Kapitel in den nächsten Wochen. Und Paulus sagt, ihr sollt würdig leben. Und das ist nun ganz spannend, wenn man sich das Wort würdig im Griechischen anguckt. Der Wortstamm, der hat etwas zu tun, das können Sie sich gut vorstellen, mit der Balance zwischen zwei Waagschalen. Würdig, das heißt, die eine Seite soll mit der anderen korrespondieren, soll mit der anderen zusammenpassen. Und in der einen Schale, da liegt unsere Stellung als Christ, also der Rittmeister, wenn Sie so wollen. Und die andere Schale ist unser praktisches Leben im Alltag. Und Paulus sagt, das ist Gottes Wille, dass das eine dem anderen würdig ist, dass es in angemessener Weise mit dem anderen korrespondiert, dass unser praktisches Leben zusammenpasst mit der hohen Stellung, die wir haben, dadurch, dass wir Gottes Kinder sind und an der Erbengemeinschaft mit Jesus Christus teilhaben, wie der Epheserbrief ja sagt. Wir werden mit Jesus Christus zusammen erben. Und Paulus sagt, darum geht's, dass das euer praktischer Lebenswandel würdig ist dessen, dass es da eine Balance gibt, dass das zusammenpasst, dass das miteinander korrespondiert. Und wenn Sie so wollen, spricht Epheser 1 bis 3 von der einen Waagschale, von unserer Stellung als Christen, von dem, was Gott uns schenkt, von dem, was er uns zurechnet, von der Gerechtigkeit, die er uns schenkt, er erklärt uns für freigesprochen, er erklärt uns zu seinen Kindern. Und Epheser 4 bis 6 spricht von dieser zweiten Waagschale, wo es nun darum geht, wie können wir dem angemessen würdig wandeln? Wie können wir ein Leben führen, das mit unserer Stellung als Christen angemessen korrespondiert? Jetzt wissen Sie, was das große Thema der nächsten drei Kapitel ist. Und ich bitte uns darum, einen Moment hier innezuhalten, denn dieser erste Vers, wissen Sie, an der Nahtstelle zwischen 3 und 4, der lehrt uns eine ganz grundlegende Wahrheit des christlichen Glaubens. Die müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und diese Wahrheit hängt an diesem Wörtchen so, an dieser Verknüpfung. Teil 1 drängt zu Teil 2. Die Lehre drängt ins Leben. Oft wird ja so gesagt, ja, wenn jemand sich so sehr um Lehre kümmert, der vergisst das Leben. Das ist völlig falsch. Wer die Lehre richtig versteht, der merkt, dass sie ins Leben hinein drängt mit aller Macht. Und umgekehrt, das Leben lebt von der Lehre, von der richtigen Lehre. Man darf diese beiden Teile nie auseinanderreißen. Und wenn Sie die Paulusbriefe daraufhin studieren, werden Sie sehen, das ist im Römerbrief ganz ähnlich. Erst der große Teil mit der Lehre bis Kapitel 11 und dann ab Kapitel 12 bis 16 die Anwendung um das Leben. Das können Sie im Galaterbrief des Paulus ganz ähnlich sehen, im Philipperbrief. Das ist ein Grundmuster seiner Schreiben. Und damit macht Paulus uns deutlich, Leute, Lehre und Leben gehören zusammen. Und keiner dieser beiden Teile kann auf den anderen verzichten. Keiner dieser beiden Teile darf sich verselbstständigen. Denn wenn das geschieht, dass sich einer dieser beiden Teile verselbstständigt, dann wird alles schief. Ohne rechte Lehre kann es kein Leben geben, so wie es Gott gefällt. Woher soll ich das denn wissen, was Gott will? Woher soll ich denn wissen, wer Gott ist? Woher soll ich denn wissen, wie Gott als der Schöpfer etwa Familie gedacht und konzipiert hat? Woher soll ich das denn wissen und entsprechend praktisch anwenden können, wenn ich nicht die Lehre habe? Und umgekehrt, ohne gehorsames Leben machen wir Gottes Wahrheit zu einer Karikatur. Wenn wir meinen, wir hätten die Lehre und wüssten das und leben nicht danach, dann predigen wir mit unserem Leben, ja, ich kenne die Wahrheit schon, aber so wichtig ist sie nicht, dass ich sie unbedingt anwenden müsste. Verstehen Sie? Ein Leben, das nicht diese Wahrheit widerspiegelt, macht die Wahrheit selbst zur Karikatur. Und dadurch bringen wir Schande auf den Namen Jesu Christi. Wir treten die Ehre Gottes mit Füßen und wir geben den Nichtchristen, die uns beobachten, den Eindruck, dass wir die Wahrheit, von der wir immer reden, selbst nicht ernst nehmen. Und dass diese Wahrheit keine Kraft hätte, unser Leben wirklich durchzugestalten. Und Gott gegenüber dokumentieren wir, ja, lieber Gott, ich weiß genau, was du willst im Grunde genommen, aber ich habe es nicht nötig, auch so zu handeln. Und verstehen Sie, das ist, denke ich, eines der Hauptprobleme der Christen, dass sie diese beiden Seiten oft auseinanderfallen lassen. Das ist vielen nicht bewusst, aber es passiert oft. Manche nehmen scheinbar nur, also sie fallen entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd, ja. Manche nehmen scheinbar nur den ersten Teil ernst. Also sie sammeln ganz viel Wissen an. Aber es ist wenig Frucht in ihrem Leben. Und damit schaden sie der Wahrheit, die sie zu glauben behaupten. Weil sie mit ihrem Leben die Predigt halten, diese Wahrheit hat keine Durchsetzungskraft, diese Wahrheit hat keine Konsequenzen. Und im Grunde genommen haben sie diese Wahrheit auch nicht richtig verstanden, denn sonst hätten sie gemerkt, dass die Wahrheit immer ins Leben drängt, dass die Wahrheit immer gestalten und verändern und verwandeln will. Diese Menschen landen in der Systemfalle, wie ich das gerne nenne. Und die Folge davon ist viel Wissen, aber auch viel Halbwissen und wenig Frucht und es dient nicht der Ehre Gottes. Und dann gibt es die andere Seite. Das sind die Leute, da würde ich sagen, die landen in der Pragmatismusfalle. Die sind voll guten Willens, voller Begeisterung. Und sie strengen sich auch an, Gott zu dienen, aber sie tun lauter Dinge, die gegen Gottes Ziele sind. Warum? Weil sie nicht gründlich studiert haben, wie Gott die Dinge sieht. Weil sie nicht wissen, was Gott wirklich von ihnen will. Und da gehen sie allen möglichen neuesten Modellen auf den Leim, weil sie es nicht von der Bibel her prüfen. Man kann sagen, diese Leute, die reden und handeln, und das ist eigentlich gut, aber sie schalten vorher das Denken nicht ein. Oder sie denken vorher, bevor sie reden und handeln, aber vor dem Denken schlagen sie nicht die Bibel auf und lassen sich von allen möglichen anderen Einflussfaktoren leiten. Und die Folge ist hier viel Betrieb, aber wenig Frucht. Und auch das dient nicht der Ehre Gottes. David F. Wells, einer der wichtigsten Theologen Amerikas zu dieser Zeit, der hat mal eine Untersuchung angestellt über den Niedergang vieler evangelikaler Organisationen und Gemeinden. Und er hat Folgendes herausgefunden. Er hat gesagt, das große Problem besteht nicht darin, dass diese Organisationen und Gemeinden die biblischen Lehren leugnen würden. Das tun sie nicht. Sie halten an ihren alten Bekenntnissen fest, sie bestreiten das nicht, sie reden sogar davon. Aber die Art und Weise, wie sie dann praktisch arbeiten, wie sie evangelisieren, wie sie Gemeinde bauen, wie sie Seelsorge machen, in der praktischen Arbeit, da spielt das, was die biblische Lehre sagt, überhaupt keine Rolle mehr. Sie bekennen das noch so theoretisch, sie leugnen das nicht, aber in der Art und Weise, wie sie praktisch arbeiten, da ist ihre Seelsorge dann viel stärker etwa von der Psychotherapie geprägt und ihre Gemeindeaufbaukonzepte von Marketingkonzeptionen. In der Art und Weise, wie sie praktisch arbeiten, spielt das, was sie behaupten zu glauben, kaum noch eine Rolle. Und das, was David F. Wells für Organisationen herausgefunden hat, das kann genauso gut für den einzelnen Christen zutreffen. Wir bestreiten diese Wahrheiten, die der Epheserbrief in den ersten drei Kapiteln beschreibt, nicht. Wir stimmen dem sogar zu. Aber in der Art und Weise, wie wir unser Leben leben, wie wir die verschiedenen Bereiche unseres Alltags gestalten, da richten wir uns oft nach ganz anderen Leitlinien und Faktoren aus. Und da wird es dann problematisch, wo Lehre und Praxis nicht eng miteinander verzahnt sind. Da läuft unser Leben nicht in die Richtung, wie Gott es will. Ich will Ihnen das in einem ganz einfachen Beispiel deutlich machen. Neulich hatten wir größte Probleme mit unserer Servolenkung. Wir waren am Fahren und irgendwie ging es plötzlich nicht mehr. Ich sagte zu meiner Frau, schau, man kann kaum noch lenken. Also man muss damit sehr viel Kraft lenken. Man konnte kaum noch wenden. Es knirschte und knarrte. Man zog außerdem eine ganz starke Ölspur hinter sich her. Mit Ach und Krach brachte ich den Wagen noch in die Werkstatt. Und der Meister stellte gleich eine Diagnose. Er schaute natürlich als erstes in diesen Tank für die Ölversorgung der Servolenkung. Also es gibt ja für die Servolenkung, habe ich mich belehren lassen, einen eigenen Ölkreislauf und da ist ein bestimmtes Hydrauliköl benötigt. Und dieser Tank für die Servolenkung war leer. Jetzt wusste ich auch, wo die Ölspur hergekommen war. Und weil dieser Servolenkungsöltank leer war, funktionierte es nicht mehr. War die Leitung unterbrochen von der Zufuhr hin zum Lenkmechanismus. Es klappte nicht mehr. Er hat den Wagen dann hochgefahren und hat gesagt, so jetzt wollen wir mal gucken, wo denn die Problemstelle ist. Wo ist das Öl wohl ausgelaufen? Und dann haben wir neues Öl reingegossen, den Motor angelassen und dann sah man an einer Stelle, da tropfte es raus, da kam es raus. Und was war das für eine Stelle? Eine ganz sensible Stelle. Es war eine Stelle, an der zwei Schläuche zusammentrafen und durch eine Schelle zusammengehalten wurden. Ja, zwei Schläuche vom Öltank hin zum Lenkmechanismus. Und der Punkt, an dem diese Schläuche mit einer Schelle zusammengehalten wurden, der war undicht. Da leckt es. Die Schelle hatte irgendwie einen Schlag gekriegt, war verrutscht und so tropfte es an dieser Stelle heraus. Die Schelle war defekt. Und in dem Fall ließ sich das leicht reparieren, hat keine 13 Euro gekostet. Es kam eine neue Schelle rum. Die Leitungen wurden fest miteinander verbunden. Wir haben wieder Öl reingegossen, den Motor angemacht und es tropfte nicht mehr. Und ich konnte wunderbar mit meiner Servolenkung weiterfahren. Lehre und Leben müssen fest miteinander verbunden sein. Dieser Kapitel 4, Vers 1 ist die Schelle. Dieses Wörtchen so, diese Verbindung zwischen der Lehre und dem Leben. Und wenn die Schelle nicht richtig sitzt, wenn die Lehre und das Leben nicht fest miteinander verbunden sind, dann wird unser geistliches Leben leck. Unsere Lehre muss wahr sein, sie muss aus der Bibel stammen und sie muss unser Leben bestimmen. Und diese Leitung darf nicht unterbrochen werden. Und wenn dieser Zusammenhang aufgelöst wird, wenn die Schelle einen Schlag bekommt und nicht mehr hält, dann wird unser geistliches Leben leck. Dann wird die Lenkung unseres Lebens nicht mehr von Gottes Wahrheit gespeist. Und dann läuft unser Leben als Christ und als Gemeinde aus dem Ruder. Es kann sein, dass jemand Sonntag für Sonntag im Gottesdienst sitzt und dem sogar zustimmt, was gesagt wird. Aber die Schelle sitzt nicht richtig. Die Verbindung stimmt nicht. Und darum kommt im Montag schon nichts mehr an von dem, was er am Sonntag gehört hat. Verstehen Sie, das ganze schöne biblische Hydrauliköl, das am Sonntag gewissermaßen in ihn hineingeschüttet wird, läuft gleich wieder aus. Und so ziehen wir dann vielleicht eine geistliche Ölspur hinter uns her, aber wir bringen keine wirkliche Frucht. Die Verbindung zwischen diesen beiden Teilen, zwischen Kapitel 1 bis 3 und Kapitel 4 bis 6, so ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, zwischen der Lehre und dem Leben, die muss stehen. Und darum sagt Paulus hier in Vers 1, seht zu, Leute, dass die Schelle sitzt. So ermahne ich euch nun, dass ihr der Berufung würdig lebt, dass ihr das, was ihr jetzt gehört habt und wovon ihr überzeugt seid, dass es wahr ist, auch in euer Leben übersetzt. Und jetzt müssen wir eins noch sagen zum Schluss. Es geht nicht darum, dass wir aus eigener Kraft eine religiöse Leistung abliefern. Das wäre ein totales Missverständnis. Nach dem Motto, wir müssen das jetzt irgendwie hinkriegen, dass unser Leben besser wird. Deswegen hat ja Paulus in dem Kapitel davor das Gebet eingeschaltet. Er hat gesagt, Gott, ich bitte dich, gib ihnen die Kraft, dass sie immer mehr in ihrem Inneren verändert werden. Und er hatte gesagt, Herr, ich bitte dich, lass sie immer mehr die Liebe Jesu erkennen. Das hat er in Kapitel 3, Vers 19 gesagt. Lass sie immer mehr erkennen, wie sehr und umfassend Jesus Christus uns liebt. Denn je mehr sie das erkennen, umso mehr werden sie reifen in ihrem geistlichen Leben. Umso mehr werden sie erkennen, wer du bist. Und umso eher werden sie so leben können, wie du willst. Und schauen Sie schon, in Kapitel 2, Vers 10 hatte Paulus das ja ganz deutlich festgeklopft. Da hat er gesagt, wir Christen, wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir in ihnen wandeln sollen. Also Paulus sagt nicht, Gott guckt jetzt zu und er sieht mal, wie gut ihr das hinkriegt. Sondern er sagt, nein, du bist Gottes Werk. Und Gott hat für dein Leben einen guten Plan. Und Gott hat schon die ganzen Dinge, die du jetzt tun und ausleben sollst, vorbereitet. Er hat den Pfad für dich längst ausgetreten. Und du sollst jetzt nur in diesem Pfad weiterlaufen, den er für dich längst ausgetreten hat. Das heißt der Berufung würdig leben. Verstehen Sie, das hat nichts zu tun mit christlichem Leistungssport. Also manche Leute stellen sich das ja so vor, du bist zum Glauben gekommen und jetzt hat Gott sozusagen einen Zusatzmotor in dein Leben eingebaut und jetzt musst du damit doppelt so schnell fahren wie vorher. Jesus hat so viel für dich getan, jetzt kannst du auch mal was für ihn tun. So wird es oft gesagt. Und dann rackern die Leute und merken, dass es irgendwie nach einer Zeit nicht mehr klappt und alles sich totfährt und nicht mehr glaubwürdig ist und man sich nur noch die Zähne an dieser steilen Forderung ausbeißt. So ist es nicht gemeint. Sondern Paulus sagt, Leute, ihr seid jetzt mit Jesus Christus verbunden. Er wohnt jetzt durch den Glauben in deinem Herzen. Und wenn du dich auf ihn verlässt, wenn du in Verbindung mit Jesus Christus lebst, dann wirst du zwar immer noch Fehler machen, du wirst immer noch wieder in einzelne Sünden fallen, aber wenn du im Glauben an ihn lebst und wenn du Tag für Tag um seine Führung und Hilfe bittest, dann wird er dich schrittweise verändern. Und dann wird er dich immer mehr zu dem Menschen machen, auch im Alltag, immer mehr zu dem Menschen machen, der du von deiner Stellung her schon bist. Du bist Rittmeister. Aber nun wirst du lernen, immer mehr als ein Rittmeister zu leben. Und Jesus wird dir die Hand halten und dich führen und bei dir sein. Man kann sagen, das christliche Leben ist ein Prozess, in dem wir immer mehr zu dem Menschen werden, der wir bei Gott und von unserer Stellung her schon sind. Das ist es. Wir werden immer mehr zu dem Menschen, der wir schon längst bei Gott und von unserer Stellung her sind. Und wie gesagt, Jesus selbst will uns dahin bringen. Es ist nicht unsere Leistung, aber, und das ist auch wichtig, in diesem Erziehungsprozess, liebe Leute, macht Jesus uns nicht zu Marionetten, sondern er nimmt uns voll in die Verantwortung mit hinein. Er sagt, weil ich dir die Kraft gebe, darum kannst du dich jetzt auch mit aller Kraft einsetzen. Und wir können sagen, so sehr Epheser 1 bis 3 Gottes Souveränität betont, Gottes Gnade, Gottes Kraft, Gottes Macht, so deutlich mahnt Paulus in Epheser 4 bis 6 auch unsere persönliche Verantwortung an. Und deswegen sagt er das hier so deutlich gleich am Anfang. Ich ermahne euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Du trägst echte Verantwortung. Gott bezieht dich ein in seinen Weg. Und nächsten Sonntag werden wir dann sehen, wie Paulus anfängt, die praktischen Lebensbereiche abzuschreiten. Und der erste Lebensbereich, der am nächsten Sonntag dann drankommt, tja, ist ein Lebensbereich, der ist für jeden Christen ganz wichtig, aber manchmal auch ziemlich schwierig zu bewältigen. Es ist ein Lebensbereich, der macht uns ganz viel Freude, aber manchmal auch Ärger. Und das ist der Lebensbereich Gemeinde. Und Paulus wird dann interessanterweise mit dem praktischen Lebensbereich Gemeinde anfangen und sagen, was bedeutet würdig zu leben nun für die Art und Weise, wie wir innerhalb der Gemeinde zusammenleben. Gott hat uns in eine neue Familie hineingestellt, aber er gibt uns für diese Familie jetzt auch einen neuen Standard. Und das erste Unterthema, was Paulus dann ansteuert, so viel verrate ich noch, ist ja auch in diesen Versen schon angedeutet, ist dann das hochaktuelle Thema Einheit. Er sagt, was bedeutet es, die Einheit in der Gemeinde zu wahren und in der Einheit miteinander zu leben, die der Heilige Geist uns geschenkt hat. Da geht es dann ziemlich ans Eingemachte. Ich hoffe, Sie sind alle wieder dabei, wenn wir in den nächsten Wochen also jetzt versuchen zu sehen, was heißt es, würdig zu wandeln in den verschiedenen einzelnen praktischen Bereichen unseres Lebens, unserer Familien, unserer Gemeinde, unseres Arbeitsplatzes, wo auch immer Gott uns hingestellt hat. Und trotzdem können wir auch schon diese Woche etwas tun. Wir können etwas tun dafür, dass Gottes Wort immer mehr alle unsere Lebensbereiche durchdringt, dass dieser Vers 1 immer stärker Wirklichkeit wird in unserem Leben. Und der Rat, den ich Ihnen dafür geben möchte, ist folgender. Nehmen Sie sich doch in der nächsten Woche mal eine ruhige Stunde und schreiben Sie alle Lebensbereiche, alle Aufgabenfelder auf, in denen Sie Verantwortung tragen. Sei es als Gemeindeglied, als Mutter oder Vater oder Tochter oder Sohn, als Lehrer, als Mitschüler, als Untergebener, als Nachbar, als Kollege, was auch immer. Überlegen Sie mal, in welchen Beziehungen Sie stehen und welche Aufgaben Sie haben, in welchen Aufgabenbereichen Sie Verantwortung tragen. Und dann stellen Sie sich vor Gott die Frage, was bedeutet es für mich, etwa als Familienvater, meiner Berufung würdig zu leben? Was bedeutet es für mich als Angestellter, meiner Berufung würdig zu leben? Was bedeutet es für mich als Student in meinem Umfeld, meiner Berufung würdig zu leben? Was bedeutet es für mich als Nachbar oder Kollege, meiner Berufung würdig zu leben? Stellen Sie sich diese Frage für jeden Bereich Ihres Lebens und bitten Sie Gott darum, dass Sie ihm sagen, Herr, lass deine Wahrheit mein ganzes Leben noch stärker verändern. Alle Bereiche, in denen ich Verantwortung trage. und lass immer mehr geschehen, dass das Leben, das du mir geschenkt hast, auch in meiner Alltagsrealität immer sichtbarer wird. Und so schließe ich mit einer Erfahrung, die der bekannte Pastor Ernst Modersohn einmal berichtet hat. Er kannte einen Bildhauer und eines Tages kam er wieder in dessen Atelier und er sah gerade, dass bei der Werkstatt ein ziemlich großer Marmorblock abgeladen wurde. Und da blieb er stehen und er kannte den Bildhauer ganz gut und sagte, was wollen Sie denn damit machen, mit diesem Marmorblock, Meister Schmidt? Und der Meister Schmidt antwortete, da sitzt eine Germania drin, also so eine antike Frauenfigur. In diesem Block sitzt eine Germania drin, nur der Dreck muss noch weg. Und er sagt, nach einigen Tagen, da konnte man sich das schon vorstellen, so in ersten plumpen Umrissen erkannte man einen Menschen und dann irgendwann eine weibliche Gestalt. Und der kam dann wieder vorbei und sagte, na Meister Schmidt, jetzt sind Sie ja wohl fertig. Und da sagte der, nein, nein, jetzt kommen erst die Feinheiten dran. Und dann nahm er nicht mehr den Meißel, sondern einen kleinen Kamm mit scharfen Zähnen und schliff jetzt die Feinheiten aus dieser Figur heraus. Nach einigen Tagen kam er wieder, der Frager, und sagte, ja, aber Meister Schmidt, was machen Sie denn, wenn Sie mal irgendwo zu fest gehämmert haben und zu viel abgebrochen ist? Und da sagte ihm der Steinhauer, der Steinmetz, das kommt nicht vor, das passiert nicht. Und das ist ein Bild im Grunde genommen, wie Gott mit uns umgeht. Wir sind noch oft ein ziemlich, ziemlich schroffer, unbearbeiteter Marmorblock. Aber Gott sagt, da sitzt das Bild Christi drin, nur der Dreck muss noch weg. Und Gott bearbeitet uns. Und manchmal denken wir, also jetzt hat Gott uns doch eigentlich genug bearbeitet. Ich habe doch mein christliches Leben jetzt so eingerichtet und das verläuft doch in seinen Bahnen. Und jetzt müsste doch Gott seine Arbeit eigentlich an mir getan haben. Und Gott sagt, nee, jetzt geht's erst los. Jetzt kommt der Feinschliff dran, mein Lieber, meine Liebe. Und jetzt bearbeite ich dich weiter, bis in die Feinheiten deines Lebens hinein, damit das Bild Christi in dir immer deutlicher wird. Und manchmal haben wir vielleicht Angst und sagen, Mensch Gott, und wenn du mal zu viel abschlagen solltest, wenn du uns etwas nehmen solltest oder uns etwas zumuten solltest, was nicht wieder gut zu machen ist. Und da sagt Gott uns genauso, kommt nicht vor. Das kommt nicht vor. Ich weiß nicht, ob dem Steinmetz das nicht vielleicht doch mal unterlaufen sein könnte. Aber wir dürfen mit Sicherheit wissen, bei Gott kommt es nicht vor. Er arbeitet an unserem Leben. Er will uns so umgestalten, dass wir immer mehr dahin kommen, würdig zu leben dieser großartigen Berufung, entsprechend die er jedem seiner Kinder schenken will. So wünsche ich Ihnen eine spannende Woche, eine Woche, in der Sie von Gott deutlich erkennen, was er an Ihrem Leben möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch bewegen, auch verändern will. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Mut, weil Jesus Christus versprochen hat, dass er keinen überfordert und dass er bei uns ist und selbst dafür sorgt, dass unser Leben geborgen ist und sicher ans Ziel kommt. Amen.
Demo-Version.